Wir betrachten weiter jetzt unsere letzten Abschnitte im Josua-Buch. Noch eine Bibelstunde ist gedacht, so Gott will und wir leben. Und dann werden wir eine Übersicht über das Markus-Evangelium zusammen in den Bibelstunden betrachten. Aber jetzt sind wir in Kapitel 24. Das ist die Fortsetzung von dem Ruf von Josua. Er ruft das Volk Israel mit allen Vertretern der Leitung nochmal auf, sich ganz Gott hinzugeben in ihrer Lebenshaltung und ihrem Dienst, in ihrer Lebensausführung. Das ist so, was wir betrachtet haben und uns gefragt haben, wie führt Josua das Volk nochmal zu der Festigung dieser Entscheidung? Wie tut er das? Und er hat nicht an sich das gebunden, er hat nicht auf seine Taten hingewiesen, obwohl er ein Leiter war, der von Gott eingesetzt wurde, sondern er hat auf Gott hingewiesen, auf die Geschichte Gottes, was Gott getan hat. Und so die Rede so in der Ich-Form von Gott geführt, dass das so eine direkte Anrede war, dass Gott selber zum Volk spricht und sagt, ich habe euch aus Ur in Chaldea nach Kanaan gebracht. Ich habe euch aus Ägypten geführt. Und in diese Anrede, da sind wir jetzt. Und wir lesen uns Vers 14. So, fürchtet nun den Herrn und dient ihm aufrichtig und in Wahrheit. So haben wir eben im Neuen Testament gelesen, fast der gleiche Wortlaut. Und tut die Götter von euch hinweg, denen eure Väter jenseits des Stroms. Das heißt, so wie es damals war, als Abraham noch ein Götzendiener war oder in einem Volk lebte und selber auch, als das für sie normal war, dass sie Gott nicht kannten. Jenseits des Stroms ist dann ein Ur. Und in Ägypten gedient haben und dient dem Herrn. Zwei wichtige Worte spricht er hier an. Sie sollen dem Herrn fürchten und ihm dienen. In Wahrheit. So sind das auch zwei Worte, die wir kurz stehen bleiben wollen, jetzt angesichts für uns, als Christen des Neuen Testaments. So sind diese Worte ja auch noch in unserem Sprachgebrauch auch anwesend, auch im Neuen Testament wird von Gottes Furcht gesprochen und vom Dienst für Gott. Wir wollen uns kurz darüber noch mal das festigen, auch für unser Leben, und dann aber auch diese Geschichte weiter nachgehen. Einfach im dem Begriff Gottesfurcht würde ich einen Austausch als hilfreich finden, wenn wir das kurz beschreiben würden. Und vielleicht im Zusammenhang auch mit dem Wort aus dem ersten Johannesbrief. Das, finde ich, ist in der christlichen Auseinandersetzung mit diesem Thema oft eine Frage, denn da steht es so geschrieben über die Gottesfurcht, dass in der Liebe es keine Furcht gibt. Denn wo Furcht ist, da ist Pein, da hat etwas mit der Strafe zu tun. Und da, glaube ich, ist das nicht ganz so einfach für uns, das zusammenzubringen und uns zu sagen, wie sollen wir als neutestamentliche Christen mit diesem Begriff Gottesfurcht, fürchtet Gott, umgehen? Welchen Stellenwert hat das bei uns? Lassen wir uns einfach darüber kurz austauschen. Ja, wenn da jemand einen Gedanken hat, Geschwister, das es wird keiner nicht von uns die Fähigkeit haben, das so fehlerlos und vollkommener zu bringen, als es in der Bibel ist. Das werden wir nicht. Aber wir umschreiben das, wir versuchen es zu verstehen. So, wenn wir nur allein, ja, bitte, ja. Gott zu fürchten, das ist für im Ausleben, sagt Bruder Jakob, für ihn Gott ehren. Das ist Gottes Furcht in dem Verständnis seines Glaubenslebens. Respekt haben vor Gott. Ja, danke. Ja. 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 Könnt ihr das alle hören, Geschwister? Nein. Also dann wiederhole ich jetzt, nächstes Mal nehmen wir ein Mikrofon. David hat das angeführt, wie Josef das mal so ausgedrückt hat. Wie kann ich so eine große Sünde vor meinem Gott begehen? Das heißt, das war ein Schutz. Gottes Furcht ist Schutz vor Sünde. Und deswegen finde ich auch, dass das gut, Geschwister. Dieses sollen wir damit nicht weg erklären und nicht wegdenken. Was Johannes da schreibt, finde ich, ist gerade, dass er von diesen, von der lähmenden Angst, wir kennen ja diesen Begriff Heidenangst, so sagt man einfach. Aber das ist eine Angst, die Heiden wirklich haben sollen, weil sie Gott nicht kennen. Und dann ist Aberglaube und eine Furcht vor einem Gott, mit dem man nicht weiß, was der vorhat, wie der sich verhält, wer der ist, das ist eine Heidenangst. Die Angst sollen Christen nicht haben vor Gott. Denn wir wissen, wie er ist. Wir wissen, wie er handelt, was er sagt. Und deswegen sagt der Johannes, so, die Liebe, die treibt diese Angst aus. Wenn wir das erfahren haben, dass wir bedingungslos in Jesus geliebt sind, dann ist das nicht mehr eine Heidenangst, die man hat, aber man hat eine Gottesfurcht, von der wir hier auch sprachen. Und somit haben die Aposteln da auch keine Schwierigkeit mit, diese Worte so direkt im neutestamentlichen auch Sprachgebrauch reinzunehmen. In Titus schreibt der Paulus, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen, und sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Das ist so, was David auch von Josef sagte. Und diese Gottesfurcht, die hat genauso einen Platz wie hier, was Josua hier auch meint. Und deswegen sollen wir das wirklich in dieser Tiefe auch immer vielseitig beachten in der Schrift, dass wir nicht leben wie die Heiden mit einer Angst, die uns gar nicht zusteht, aber nicht ohne Gottesfurcht. Das meint er hier bestimmt nicht. Josua hat das als einen wirklich sehr zentralen Element von einer Gottesbeziehung genommen und gesagt, das ist eins. Und das zweite ist dienen. Auch das wollen wir und ist ja auch ein großes Wort oder ein großes Stellenwert im Neuen Testament. Was ist unter dem Wort dienen zu verstehen? Also, wenn ich sagen würde, da an der Anlage heute für die Verstärkung, da sitzt der Felix. Und der dient heute. Hier sitzt der Alex, der dient. Die Vorsänger haben hier gedient. Ist das richtig? Und die anderen? Wer hat heute alle Gott gedient? Ja, vielleicht wagen wir uns das doch. Es ist wirklich hier in dem sehr breiten Sinne zu verstehen, Geschwister. Das, was ich hier erwähnt habe, ich glaube, Josua meint hier mehr. Er meint hier nicht so dieses Spezielle, jetzt sind die Leviten dran, diesmal im Tempel was zu machen oder damals in der Stiftshütte, sondern das ist das Leben. Und das sollte jeder von uns sagen können, ich habe heute gedient, indem ich Gott geehrt habe, gehorsam war, indem ich mich im Glauben zu ihm gewandt habe. Das ist Gottesdienst. Und das ist schade, wenn wir das immer nur in diesem engen, bestimmten Bereichen belassen und das nicht verstehen als eine gesamte Lebenshaltung. Denn das war hier, glaube ich, gemeint. Und das sollen wir auch so. Diese zwei Bereiche sind für das Verständnis des Dienstes, glaube ich, ganz wichtig, dass wir einmal sagen, es ist eine Haltung des Lebens. Ich habe das so gedacht, zu sagen, alles, was wir im Gehorsam Gott gegenüber tun, glauben, fühlen, tun oder auch vermeiden, das ist alles Dienen. Und da gibt es noch einen Dienst der Gaben. Das ist dann so, was ich hier erwähnt habe. Der dient mit der Gabe, der dient mit der Gabe. Aber das ist ein kleiner Teil des gesamten Haltung zu Gott, ist eine dienende Haltung zu Gott. Das ist unser Leben, wie wir aufwachen, wie wir durch den Tag gehen, wie wir im Gehorsam Gott auch begegnen und unser Leben führen. Und das, glaube ich, wollte er Ihnen hier auch sagen. Und hier kommt sehr stark jetzt der Götzendienst. Das ist ja die Entscheidung, die jetzt so stark kommt. Es war nicht nur eine Warnung für die Zukunft, sondern es war ein Ist-Zustand, wie wir schon betrachtet haben, in der jetzigen Situation, da sie schon einige Jahre in dem tätig waren, das Land zu festigen, zu bewirtschaften. Die kriegerischen Auseinandersetzungen sind schon Jahre daher. Und dann kommt es auf einmal ganz stark, dass sie auch noch die Götzen, die die Völker hatten, die ihre Ursprünge sind, dass sie die wieder in Erinnerung rufen, das, was sie in Ägypten erlebt haben. Auch die Völker haben viele Götter gehabt, sogar die Pharaonen waren ihre Götter. Und da ist jetzt eine feste Frage, was machen sie damit? Da ist jetzt eine ganz entscheidende Frage, und wir werden sehen, bei diesem folgenden Gespräch seine folgenden Worte werden sich sehr stark darauf ausrichten. Und so stellt er sie vor der Entscheidung. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stroms gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Erwählt heute. Das ist jetzt Entscheidung. Und Entscheidung ist auch so eine Frage, die wir ja auch oft vor Entscheidungen gestellt werden, uns entscheiden müssen. Und Glaube ist auch Entscheidung. Ist auch, habe ich deswegen so formuliert, weil Glaube auch ja noch was anderes ist. Glaube ist ja auch Gabe Gottes. Und Glaube ist aber auch Entscheidung. Und wenn wir diese beiden Wahrheiten in der Bibel antreffen, dann sollen wir sie auch so anwenden, wie sie da stehen, aber im gesamten Zusammenhang der biblischen Wahrheit, der Wahrheit des Evangeliums, hat das zwei Bereiche. Ist Glaube einmal eine Gabe Gottes, das sind sehr deutliche Worte der Bibel, dass es eine Gabe ist, und dann lenkt die Bibel uns immer unsere Gedanken dahin, dass wenn jemand gläubig wird, dass er das schätzt, dankbar ist, weil Gott ihm diese Gabe geschenkt hat. Wenn der Mensch aber vor eine Entscheidung gestellt wird, wird er so angesprochen, als ob alles an ihm liegt. Ich will dieses Beispiel aus der Apostelgeschichte lesen, wo das nicht weit voneinander auch so erwähnt wird. Apostelgeschichte 2, das ist so die Bußpredigt, die Rufpredigt, die Petrus vom Heiligen Geist bekommt und er mit diesen Worten sich an das Volk Israel wendet. Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So, hier wird der Mensch so angesprochen, dass das jetzt an ihm liegt, ob er das tut oder nicht. So wie Josua das hier auch macht. Jetzt erwählt euch. Jetzt wählt, was ihr wollt. Wofür ihr euch entscheidet. Gleichzeitig sagt er aber auch im 5. Kapitel in der Apostelgeschichte folgende Worte. 5,31. Da erklärt er das noch einmal, wozu Jesus gekommen ist, und sagt hier folgende Worte. Diesen hat Gott zum Fürsten und Retter zu seiner Rechten erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünde zu gewähren. Also hier ist das wieder die göttliche Seite. Es muss gegeben werden, es muss gewährt werden. Dann ist das das volle Bild des Evangeliums. Also wir dürfen Menschen immer direkt zu einer Entscheidung rufen, gleichzeitig auch immer für Menschen beten, weil es ist auch immer eine Gabe Gottes ist, wenn ein Mensch sich aber entscheidet. Und so sagt der Josua hier als Bekräftigung, als das Vorbild, dass er sagt, ich habe meine Entscheidung getroffen. Ich und mein Haus, es wird hier nicht weiter ausgeführt, was er damit meint, ob das jetzt der Stamm ist, der Ganze, zu dem er gehört, ob das der Stamm Josef ist, ob so Ephraim und Manasse als zwei Stämme, oder das enger ist in seinem Haus, dass er jetzt noch als der sozusagen Sippschaftsälteste vorsteht. Das wird hier nicht gesagt, aber er nennt das so, aus dem Bereich, den er auch vorsteht und verantwortet und sagt, mit diesem sehr bekannten für uns Wort, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ganz gleich, was ist, ganz gleich, was kommt, ganz gleich, was ihr macht. Ich gehe auf jeden Fall den Weg mit Gott. Mit anderen Worten, das war so Josef seine Entscheidung. So wird es wahrscheinlich auch oft im Leben eines gläubigen Menschen sein, dass er sich nicht immer nach allen anderen richten wird und richten soll. Und dass wir, wenn wir das erkannt haben, was wir in der Verantwortung und Gehorsam vor Gott tun sollen, dann wird das auch für unser Leben oft, denke ich, sowas sein. Dass wir uns gegen bestimmte Entwicklungen stellen, gegen Dinge, die wir erkannt haben, dass sie nicht Gott wohlgefällig sind. Und wir werden nicht alle unbedingt bewegen können, aber dieses Beispiel von Josua ist hier auch eine sehr gute geistliche Haltung auch für uns heute. Dass wir sagen können, ich werde das so machen. Ich werde das in meinem Leben so halten. Und er sieht hier auch, dass er nicht mehr ausrichten kann, als dieses mit der aller Deutlichkeit zu sagen. Er wird auch nicht jetzt für alle anderen eine Entscheidung treffen können. Und das, was bis jetzt war, wenn der Herr ihm sagte, jetzt geht los, jetzt nimmt die in die Stadt ein, dann sagte er das auch so zum Volk. So wollen wir das tun. Aber jetzt weiß er, diese Entscheidung kann ich dem Einzelnen auch nicht abnehmen. Der wird die treffen müssen. Ich kann für den anderen meinen Glauben nicht leben. Der wird seine Entscheidung treffen müssen. Es ist ja auch noch hier, wenn hier das Haus erwähnt wird, wir haben nicht viel Informationen. Haben wir das gemerkt? So eine große Geschichte im Volk Gottes. Und die Frau von Josua hat nicht mal einen Namen in der Bibel. Weil das würde das vielleicht hier eine Aufmerksamkeit auf etwas lenken. Aber was sehen wir aus dieser Haltung? Dass da jemand ist, der ihn voll unterstützt, der hinter ihm steht, der ihm so frei macht, im Gehorsam Gott gegenüber zu leben, dass er dieses mit so einer Eindeutigkeit und Freiheit aussprechen konnte. Ja, so ist es auch für uns immer wieder wichtig, unsere Wege, unsere Lebensentscheidungen vor Gottes Angesicht zu prüfen. Was sagt das Volk darauf, dass Josua hier so seine feste Haltung ankündigt? Da antwortete das Volk und sprach, das sei ferne von uns, dass wir den Herrn verlassen und anderen Göttern dienen. Denn der Herr, unser Gott, ist es, der uns und unsere Väter aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat. Und er hat vor unseren Augen diese großen Zeichen getan und uns behütet auf dem ganzen Weg, den wir gegangen sind. Und unter allen Völkern, durch deren Mitte wir hindurchgezogen sind, und der Herr hat alle Völker vor uns her ausgetrieben. Ja, auch die Amoriter, die im Land wohnen. Auch wir wollen dem Herrn dienen, denn er ist unser Gott. Eigentlich klingt alles gut. Sie wiederholen das, was Josua ja auch gesagt hat. Er sagt, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und das Volk sagt, das wollen wir auch. Und sie begründen das auch mit einer genau den Gedanken, sie haben es gut verstanden, was der Herr ihnen gesagt hatte, was er an ihnen getan hat. Und sie begründen das auch damit. So sollte hier nichts bekümmern, aber Josua weiß um den eigentlichen Zustand, er weiß jetzt schon um den sich ausbreiteten Götzendienst, der ja auch die Praxis schon ist vom Volk. Und dann ist ihm dieses zu schnelle Ja, wahrscheinlich zu schnell. Er wird das noch einmal vertiefen. Er wird sagen, nein, nein, so könnt ihr Gott nicht dienen. Dieses Versprechen ist als ob zu leicht, was sie hier geben. Wie ist das in unserem Glaubensleben? Es gibt ein Sollen, es gibt ein Wollen und danach ein Können. Weil Josua sagt hier weiter, Josua aber sprach zum Volk, ihr könnt dem Herrn nicht dienen. Sie sagen, wir wollen dem Herrn dienen. Er sagt, ihr könnt das nicht, ihr könnt dem Herrn nicht dienen. Etliche Mal habe ich den Eindruck, so, dass auch bei vielen Menschen, denen das Evangelium schon nahe kommt, so wie wir das von dem Agrippa da hören, als Paulus ihm einige Mal das Evangelium erklärt, dann sagt er auch einmal, du machst mich fast zu einem Christen. Und mir scheint auch etliche Mal so, das Evangelium kommt an uns Menschen sehr nah dran, aber sogar gerade das, wovor wir hier warnen, das hält Menschen dann auch zurück aus Angst, ich werde das nicht schaffen. Ich werde das nicht können. Und das sagt der Josua hier auch. Ihr könnt das nicht. Und deswegen ist das ja auch, Geschwister, für uns gar keine so leichte Sache mit dem Können, mit dem Wollen, mit dem Sollen und mit dem Können. Es ist auch, glaube ich, für einen Christenmenschen gar nicht so eine einfache Frage oder so eine Frage, die er schon für sich für immer geregelt hat. Mit dem Können, so das, was Josua hier sagen will, ist angesichts dessen, weil er weiß, was da in den Zelten, in den Häusern der Einzelnen steht und wo, zu wem sie sich bekennen und vor wem sie sich beugen, das könnt ihr nicht. Er sagt, so kann man nicht Gott dienen, mit einem geteilten Herzen. Denn das war ja schon nicht die erste Erfahrung im Volke Israel. Mit dem gleichen Inbrunst, mit der gleichen Bereitschaft haben sie aus dem Schrecken der Donner, des Blitzes und des Ansehens vom Berg Sinai gesagt, alles, was der Herr sagt, wollen wir tun. Sie haben noch nicht mal ein Wort gehört von dem Gesetz. Sie haben gesagt, das wollen wir alles tun. Und es vergehen 40 Tage, dass Mose auf dem Berg ist und das ist viel zu lang. Und sie bauen sich ein goldenes Kalb. Deswegen so dieses Können ist auch immer eine Frage, die, glaube ich, einen Christenmenschen sehr schon beschäftigen soll. In dem Hebräerbrief ist uns eine gute Grundlage gegeben. Ich finde, die ist als für Menschen, für uns Menschen, wenn wir wirklich in eine geistliche Klarheit kommen wollen und Kraft haben wollen und uns sagen, wie ist das mit uns? Wie ist unser Glaubensleben? Wie können wir dem Herrn dienen? Ist das möglich, dieses Versprechen überhaupt zu geben? Ich finde, es ist auch hier immer noch in dem wirklich göttlichen Bereich. Merken wir, dass auch Josua das sagt, ich will. Die biblische Demut verlangt von dem Menschen, auch in dieser Hinsicht demütig zu sein vor Gott. Auch in dem sehr Guten, auch in dem Versprechen vor Gott, sagt der Mensch nicht und der Josua nicht, ich werde, sondern ich will. Weil dieses Ihr, sagt Jesus zu den Menschen, die ihr nicht mal wisst, was morgen ist. Ihr, die ihr nichts tun könnt, damit ihr größer oder kleiner seid. Ihr habt das alles nicht in der Hand. Überhebt euch nicht. Seid demütig und bleibt bei dem Wollen. Aber wie vollbringt sich das Können? Und im Hebräerbrief ist uns eine ganz große Hilfe gegeben, wie sich das Herz festigt. Und ich glaube, es ist ein Prozess, der ist, was gestern gewesen ist, dann schon nicht unbedingt ganz anwendbar für heute, sondern das Herz des Christen soll sich täglich von Christus in der Gnade stärken lassen. Hebräer 10, die Verse 10 bis 35 sind eine Anleitung, finde ich, für dieses Glaubensleben eines Christenmenschen, wenn wir in dem Kampf stehen und sagen, was können wir, was wollen wir, wie wollen wir dieses Wollen im Können umsetzen. Wir brauchen Jesus jede Zeit im Herzen. Aber in kurzen Abschnitt lese ich gern daraus. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi ein für allemal. Schwester, diese Grundlage ist wichtig. Die soll man in dem Wollen und Können, in dem Dienst für Gott, als Grundlage behalten. Und jeder Priester steht da und verrichtet täglich den Gottesdienst und bringt oftmals dieselben Opfer dar, die doch niemals Sünden hinwegnehmen können. Er aber hat, nachdem er einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zur Rechten Gottes sich gesetzt, und er wartet hinfort, bis seine Feinde als Schemel für seine Füße hingelegt werden. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Und das ist die Grundlage. Und dann wird aber auch der Mensch angesprochen in seine Verantwortung, was soll er dann tun? Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu, Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat, als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen. Und das ist es. In völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung des Herzens, los von dem bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Diese Halbherzigkeit, dieses nicht ganz, etwas noch einfach den Götzen da im Hause lassen, einfach nicht berühren, weil da fühle ich mich jetzt vielleicht gar nicht fähig dazu, das alles aufzuräumen. Aber das wird es nötig sein, Geschwister. Lasst uns festhalten am Bekenntnis, in der Hoffnung, ohne zu wanken. Denn er ist treu, der Verheißung gegeben hat. Und wir sehen, wie durchwachsen diese Worte sind, Geschwister, mit Hoffnung, mit dem Werk Christi und mit einer menschlichen Verantwortung. Das ist so durchwachsen. Das ist untrennbar miteinander verbunden. Und alles andere wird uns sofort in eine, ja, vom Evangelium her fernbringen. Sobald wir uns anstrengen und mit eigener Kraft das schaffen, alles wollen, da wird das heißen, so wie er hier sagt, es ist gut, dass das Herz fest wird, welches geschieht durch Gnade. So lasst uns auch, Geschwister, Entschiedenheit üben, aber doch nicht so, dass wir uns immer etwas zurücklassen, nicht ganz mit Herzen machen, dass diese Gnade Gottes uns, dass wir uns das wagen. Denn hier sehen wir, was hier weiter geschieht, dass Josua sie noch einmal warnt und dann sagt er Folgendes, dreimal. Dann sprach das Volk noch einmal, Vers 21 zu Josua, nein, sondern wir wollen dem Herrn dienen, auf seine Warnung hin. Da sprach Josua zu dem Volk, ihr seid Zeugen gegen euch, dass ihr euch dem Herrn erwählt habt, um ihm zu dienen. Und sie sprachen, wir sind Zeugen. So tut nun. Und jetzt kommt er nochmal zu diesem entscheidenden Punkt. Die fremden Götter hinweg von euch, die in eurer Mitte sind, und neigt euer Herz zu dem Herrn, dem Gott Israels. Und das Volk sprach zu Josua, wir wollen dem Herrn, unserem Gott, dienen und seiner Stimme gehorsam sein. Was kann der arme Mensch noch? Und als Christen, des Menschen des Neuen Testaments, Geschwister, haben wir hier natürlich eine große Warnung, was das ist, wenn das Herz geteilt ist, wenn das nicht ganz da ist, wenn da was zurückgelassen wird. Aber andererseits, was stellen wir uns vor? Warum kam Jesus in diese Welt? Meinen wir wirklich, das wäre möglich gewesen, dass die in eine Haltung leben würden, die das Kreuz Christi überflüssig macht? Nein, das werden die nicht. Das können sie nicht. Aber was sie hier tun sollten und was wirklich im Richterbuch so deutlich wird, wie schnell und wie allumfassend oder fast das ganze Volk ist so schnell mit dem Götzendienst verbunden, dass das sehr beängstigend ist. Aber Jesus hat am Kreuz die Verantwortung für uns Menschen übernommen. Er hat auch für dieses untreue Volk ist er gestorben, er hat das auf sich genommen und das soll uns Mut machen, Geschwister. Wir sind nicht in der Heiden-Gottesfurcht, wir haben nicht die Heidenangst, wir wollen Gott dienen, wir wollen ihm lieben, wir wollen in dem Gehorsam unsere Erfahrungen sammeln. Wie stärken wir das? Wie kann ein Herz fest werden? Und er sagt, es geschieht durch Gnade. Es geschieht nicht in der Heidenangst, es geschieht durch Gnade. Hier hat Josua das getan, was er konnte. Auch wir werden an Menschen nicht alles tun können. Wir werden an, auch im Gemeindeleben, Geschwister, hat eine Eigenverantwortung ihren Platz. Eine Verantwortung des Einzelnen vor Gott. Es ist auch ein ganz großes Gut. Ich stelle mir das Gemeindeleben gar nicht vor, ohne diese persönliche Beziehung des Einzelnen zu Gott. Ich weiß gar nicht, welche Fähigkeiten ein Gemeindeleiter oder die Gemeindeleiter dann haben müssten, wenn das alles unwillige Menschen wären, ungläubige Menschen, und man soll mit denen eine christliche Gemeinschaft führen. Das stelle ich mir nicht vor, das geht nicht. Das kann kein Mensch. Und weil es aber so ist, dass wir Jesus kennen, deine Gnade kennen, dass wir unser menschliches Herz kennen, dass wir die Wege kennen, dass unser menschliches Herz wirklich ein betrügerisches Wesen ist und in diese Gnade uns stärken, ist es möglich, das zu sagen, was Josua sagt? Ich will dem Herrn dienen. Und seine Mahnung an das Volk, er wollte ja auch, dass die das sagten, war nur so nicht. Wenn da noch Götzen im Zelt liegen, in deinem Haus liegen, dann kannst du dem Herrn nicht dienen. Geschwister, das wird heute auch nicht gehen. Das werden wir wegräumen müssen. Das wird nicht funktionieren. Denn die Gnade festigt ein Herz. Und die Gnade und Christus, sagt uns der Korintherbrief, Christus und die Götzen, die haben nichts miteinander. Die werden sich nie versöhnen. Das wird nie eine Einheit des Herzens geben und ein Glaubensleben in der Freude, im Gehorsam und im Segen Gottes. Deswegen sind das alles Worte, die haben auch im Neuen Testament ihren Platz. Entscheidungen sind Gaben Gottes und sind aber auch Willensentscheidungen des Herzens und des Gehorsams. Amen. Ich werde noch beten. Wir danken dir, unser Herr Jesus Christus, für das Evangelium deiner Gnade, dass diese lebendige Hoffnung auf dich, auf dein Werk, auf eine unwiderrufliche Verheißung, die du gegeben hast. Denn Gott bereut seine Versprechen nicht. Danke, dass wir das so lesen dürfen. Das gibt uns Zuversicht und Mut, dass wir den Weg gehen können mit dir. Und so befreie unser Herzen, zeige uns in deinem Licht, Jesus, wo wir gebunden sind an Dinge, die uns die Freude rauben, den Segen rauben, die uns wegbringen von dir, die uns zum Verderben bringen. Denn deine Gnade, die vermag das. Und so wollen wir auch mit diesen Worten deines Evangeliums durch den Alltag gehen, durch unsere Entscheidungen gehen, durch Dinge gehen, die uns schwerfallen. Aber auch in den Freuden wissen wir, wir wollen dir als unserem Herrn dienen mit einem offenen und ganzem Herzen. Amen.